Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserer 228. Podcast-Folge. Am heutigen Montag, dem 23. Oktober, sprechen wir über den Heimsieg vom vergangenen Samstag zu Hause gegen Greuther Fürth und schauen auf die beiden kommenden Auswärtsspiele, einmal Samstagabend beim FCK und direkt am Dienstag darauf das DFB-Pokalspiel in der zweiten Runde in Bielefeld. Für euch am Mikrofon sind Nando,
Lasse
und Berger.
Wir sind euer Volksparkgeflüster, schön, dass ihr dabei seid.
Moin, moin, Hamburg, meine Perle, ich mag dich so derbe gerne, deine Menschen, dein Geflügel so wunderschön. Moin, 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 Hamburg, deine Straßen, ordentlich Wasser, was ein Hafen, und in 100 Jahren werde ich dich von dir gehen.
Ja, draußen ist es frisch in Hamburg, es ist auch schon dunkel, die Länderspielpause ist vorbei, also wärmen wir uns mit dem Review auf und blicken auf den vergangenen Spieltag und die Spiele, die wir im Fokus hatten. Wir müssen leider diese Woche wieder auf Lars verzichten, aber ihr könnt euch sicher sein, dass wir dieses unseriöse Verhalten intern sanktionieren werden. Aber in bester HSV-Manier lassen wir uns nicht beirren und bleiben einfach bei uns. Lasse, du hast dir das Spiel KSC gegen Schalke 04 ausgesucht, zwei Mannschaften, die ihren Sprüchen daherlaufen, ihren Ansprüchen. Und Schalkes Trainereffekt ist einfach direkt verpufft, oder?
Ja, also kalt lässt dieses Spiel, glaube ich, keinen Fußballfan in Deutschland und auch vor allem die Schalke-Fans nicht, die dann auch irgendwann den Support eingestellt haben während des Spiels, weil sie das, was von der Mannschaft gezeigte, irgendwie nicht mehr toleriert haben. Ja, die Gerrards ist in dieser Standardformation oder in seiner Standardformation aufgelaufen, die auch mal bei Gilloire immer gespielt hat, das 3-5-2. Öffentlich wurde ja viel diskutiert, wer in diesem System so der rechte Schienenspieler sein könnte. Auch von mir persönlich, so im Freundeskreis und so im Internet. Und ich habe immer gesagt, es gibt eigentlich keinen Spieler in der Mannschaft, der das spielen könnte. Und Yusuf Kabadayi ist derjenige gewesen, der diese Position bekleiden sollte. Sofascore-Bewertung 5,9. Sagt denn eigentlich alles aus?
Autsch.
Ja, Karlsruhe hat sich Schalke zurechtgelegt und in der 22. Minute mit dem 1-0 durch Lars Stindl, der mal wieder auf der 10 gespielt hat und da ein fantastisches Spiel gemacht hat. Also die 10 liegt Lars Stindl deutlich mehr als die Doppelspitze, wo er sonst immer spielt. Ja, hat da ein tolles Spiel gemacht. Ja, und im Verlauf des Spiels war, finde ich, Karlsruhe Schalke deutlich überlegen und Wind verdient am Ende mit 3-0. Schalke war stets bemüht und gab irgendwie gefühlt nicht auf, aber für mich wirkte das phasenweise echt total überfordert. Ne? Das kann natürlich auch am neuen System liegen, an das sich die Spieler erst gewöhnen müssen. Ehrlicherweise hat die Mannschaft aber keine Zeit, sich an das System zu gewöhnen, weil Schalke mittlerweile in dieser misslichen Lage da unten drin steht, dass sie halt verdammt sind zu punkten. Ne? Also man darf gespannt sein, wie das Spiel zu Hause gegen Hannover dann wird, wie sie sich da schlagen. Und irgendwie erinnert mich diese ganze Situation so extrem an Arminia Bielefeld letzte Saison. Bielefeld war die negative Überraschung der letzten Saison. Kaiserslautern war die positive. Wie haben die sich denn jetzt gegen Düsseldorf geschlagen, Nando?
Ja, das war so ein Spiel, wo ich gedacht habe, oh, zur Halbzeit führt der FCK 3-1 oder 1-3, führt eigentlich 3-0. Dann kam der Anschlusstreffer. Ich habe gedacht, das gucke ich so nebenbei. Und tja. Was soll ich sagen? Am Ende gewinnt Fortuna Düsseldorf zu Hause 4-3, war aber auch optisch zu Beginn überlegen und hatte so Torannäherungen. Nicht richtig zwingend. Der FCK schlägt halt gnadenlos dreimal zu. Irre. Also wirklich im Stile einer Spitzenmannschaft. Drei Chancen, bumm. 3-0 führten sie. Das war Wahnsinn. Der Anschlusstreffer vor der Pause gab so Düsseldorf so ein bisschen diesen nötigen Glauben, dass man vielleicht nochmal alles versucht mit nur zwei Toren Rückstand zu Hause, mit den Fans im Rücken. Ja, und 18 Minuten zwischen Anpfiff der zweiten, also 18 Minuten nach Anpfiff der zweiten Halbzeit stand es halt 4-3. Und dann kam auch vom FCK nichts mehr. Sie hatten keine Idee im Offensivspiel, hatten keine Antworten. Das war wirklich interessant zu sehen. Der FCK versuchte immer wieder die Flügel zu attackieren, aber wir haben ja gesehen, wie konzentriert Düsseldorf auch gegen uns im Volkspark verteidigt hat. Die haben das wunderbar zugestellt, haben sehr diszipliniert verteidigt und der FCK war einfach im eigenen System dann nicht stabil, was mich sehr verwundert hat. Vielleicht auch im Hinblick auf das, was am Samstag mit dem HSV dann im Duell passieren kann. In Summe war es trotzdem ein tolles Spiel. Bei 7 Toren ist das ein tolles Topspiel gewesen. Zweier Mannschaften, die auch zu Recht oben stehen. Aber ja, das war so überraschend, dass der FCK eine 3-Tore-Führung dann noch aus der Hand gegeben hat. Passt schon in Summe für uns. So ist der FCK nicht punktgleich mit uns an der Tabellenspitze sozusagen. Platz 1 und 2 sind ja punktgleich. Und Bürger, bei Magdeburg wolltest du ja sehen, ob die ihren Abwärtstrend stoppen können. Das ist jetzt gegen Hannover nicht gelungen. War denn das Spiel so knapp wie das Ergebnis?
Das Spiel war aus meiner Sicht schon ausgeglichen. Es gab halt nur den Unterschied, dass Hannover aus wenig Ballbesitz deutlich mehr Chancen kreiert hat und deutlich mehr Gefahr ausgestrahlt hat, obwohl es optisch mit Ballbesitz, verschiedenen unterliegenden Parametern, Magdeburg eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat, aber Hannover hat halt die Qualität ausgespielt und ist auch aus meiner Sicht zu Recht mit oben dabei und die Abstiegsspirale von Magdeburg dreht sich weiter abwärts und ich bin gespannt, ob sich das jetzt nochmal ändern wird, ob Tietz das nochmal schafft, diese Spirale zu drehen. Es hat er ja letzte Saison hinbekommen, aber diese Saison, ich sehe da, es kommt mir so vor, als versucht Magdeburg ein bisschen im Stile vom HSV zu spielen, aber man sieht hier, was auch die individuelle Qualität von den Spielern benötigt wird und das hat man aus meiner Sicht in Hannover gesehen, dass die nicht genug ausreichend vorhanden ist und deswegen hat Hannover das Spiel 2-1 gewonnen und ist jetzt oben mit dabei.
Ja, oben mit dabei nach dem 10. Spieltag ist eine klare Nordfront, St. Pauli, HSV, Holstein, Kiel, Hannover 96, das sind die ersten vier. Und dass der HSV punktgleich mit St. Pauli auf Platz 1 steht, nur durch das Torverhältnis auf Platz 2, lag an dem Sieg gegen Greuther Fürth zu Hause mit 2-0, was wir jetzt im Detail analysieren wollen. Und personell hat Tim Walter, wie erwartet, eine Veränderung in der Startelf vorgenommen. Levin Öztun Ali musste zurück auf die Bank. Dafür bekam dann Jean-Luc Dompé eine erneute Chance von Beginn an und ja, irgendwie war die Anfangsviertelstunde schon überschattet von den beiden Verletzungen Reis und Van der Bremt und den damit verbundenen sehr langen Spielunterbrechungen, weil irgendwie beide gleichzeitig auch behandelt werden mussten. Ich habe jetzt mal versucht, das ein bisschen auszublenden erstmal und geschaut, was ich in den anfänglichen Spielsituationen meine, erkannt zu haben. Und der HSV hatte von Beginn an für mich aus Stadionsicht einen klaren Matchplan, nämlich die Flügel zu attackieren. Der Ball wurde im Spielaufbau schnell nach außen gebracht, um diese Dreier- bzw. Fünferkette der Vierter im Defensivverhalten auseinanderzuziehen und dann eben Lücken im Zentrum zu generieren. Fürth hingegen zeigte, das war auch so zu erwarten, ein recht hohes Pressing, auch schon in der Hälfte des HSV, sodass man oder dass ich am Anfang den Eindruck hatte, hier sind zwei Mannschaften auf dem Platz, die direkt mit offenem Visier aufeinander zugehen. Und ich finde, das kann man auch an den statistischen Werten erkennen. Der HSV hatte zu Beginn viel Ballbesitz, eine hohe Passgenauigkeit, führt entsprechend aber mit der deutlich höheren Pressing-Intensität als der HSV. Und die beiden Verletzungen und die notwendigen Wechsel hätten dem Spiel des HSV schon einen Knick geben können, weil Reis und Van der Brent mal eben zu ersetzen nach 15 Minuten ist nicht so einfach, aber genau hier hatte der HSV, so wer man das in diesem Zusammenhang sagen darf, ein bisschen Glück im Unglück oder das Glück auf seiner Seite, weil der erste vierte Angriff wird vom HSV im eigenen Strafraum abgefangen von Muheim und dann spielt der HSV wirklich sensationell sein Umschaltspiel aus. Das sind drei Kurzpässe auf engstem Raum zwischen Benes, Meffert und Glatzel und Benes bewegt sich ganz schick ins Zentrum, mit Blick nach vorne, Jatta steht zwischen zwei Verteidigern in der eigenen Hälfte und dann kommt dieser sensationelle Steilpass auf Jatta und ich habe in dem Moment gedacht, Jatta läuft alleine zu, den holt keiner ein, hat der Itter trotzdem geschafft. Der hat den Ball zur Ecke weggespitzelt und genau dieser nachfolgende Eckball und wir ärgern uns immer kurz ausgeführte Ecken, aber das war mal eine kurz ausgeführte Ecke mit einer vernünftigen Idee, weil der HSV sich im Strafraum endlich mal richtig positioniert. Wenn ich von der rechten Seite eine kurze Ecke ausführe und dann von einem Linksfuß den Ball aufs Tor ziehen lasse, dann muss ich als Angreifer auch Richtung Tor reinlaufen. Und genauso hat sich der HSV hingestellt. Jatta stand am 5-Meter-Raum, um einen Spieler am kurzen Pfosten zu binden. 4 Hamburger am 11-Meter-Punkt. In dem Moment, wo der Ball zu Benes geht, achtet der HSV auf die Abseitslinie. Dem Moment, wo der Ball reinkommt, laufen 4 Hamburger gezielt in den Strafraum rein. Und das ist dann, auch wenn der Torhüter von Fürth blöd aussieht, für den aus meiner Sicht schwer zu verteidigen, denn der Ball kommt perfekt zwischen Elfmeterpunkt und 5-Meter-Raum. Meffert läuft einfach zielstrebig durch, den ich dafür kritisiere, dass er offensichtlich nicht so stark ist, und dann zimmert er den Ball da einfach mit dem Kopf am Keeper vorbei. Es war schon sehr exzellent gemacht. Der HSV hatte dann einfach das Momentum trotz dieser Verletzung auf seine Seite gezogen lasse. Und ich denke, das war bedingt auch durch die beiden personellen Veränderungen wichtig für den weiteren Verlauf in der ersten Halbzeit.
Ja, mich hat es auch extrem gefreut, dass der HSV genau in diesen Verletzungsdämpfer hinein dieses schöne 1:0 erzielt hat. Ich habe mir auch aufgeschrieben, dass die kurze Ecke tatsächlich auch mal gut ausgeführt wurde. Es war halt nicht so eine kurze Ecke, wo man versucht, den Ball dann in den Strafraum zu tragen oder sich da durchzudribbeln, sondern man macht eine kurze Ecke und schlägt aus der kurzen Ecke die Flanke. Das ist für mich auch ein Unterschied, als wenn man eine kurze Ecke schlägt und dann versucht, sich durch die schon im Strafraum stehenden Spieler durchzudribbeln. Das klappt nicht. Dann stehen zu viele Spieler da, die bereits da sind. Und wenn du nicht aus dem Lauf rausdribbelst, sondern die Spieler stehen da schon in der Standardsituation, dann ärgert mich das halt immer, diese kurzen Ecken. So kann ich damit leben tatsächlich. Und dann gibt es nämlich auch einen Output. Hat mich sehr gefreut für Meffert, dass er tatsächlich sein zweites Tor jetzt für den HSV geschossen hat erst, seitdem er bei uns tätig ist. Und ja, im Gegenzug hatte Green dann eine große Chance, war aber am Ende nicht strikt genug und scheiterte an Ferro. Insgesamt, fand ich, hatte der HSV dann in der kommenden Phase ein klares Übergewicht und drückte Fürth teilweise richtig tief hinten in die eigene Hälfte. Es zeigen auch zwei der unterliegenden Parameter, finde ich, ganz gut. Einmal die 70% der gewonnenen Zweikämpfe. Also Fürth kam in der Phase in meinen Augen fast gar nicht mehr in die Zweikämpfe. HSV hat alles gewonnen. Und die 0,60 Attacks per Minute. Das zeigt auch, das ist der Höchstwert in diesem Spiel. Für den HSV auf jeden Fall. Ich glaube, Fürth hatte später im Verlauf des Spiels auch einmal 0,60. Aber in dieser Phase war der HSV dann wirklich dauerhaft quasi am Pressen und hat Fürth richtig hinten reingedrückt. Hat sich für mich in dieser Phase irgendwie so halbgar angefühlt. Ich hatte da tatsächlich mehr Attacke erwartet. Ich musste da dann auch irgendwie an Bürgers Worte denken, der meinte, die pressen nicht mehr ganz so krass wie früher, sondern die versuchen, haben das Spiel verändert. In meinem Sinn haben sie das Spiel dann eher zum Negativen verändert, weil dieses Halbgare, wie der Fisch nach Fleisch, da bin ich irgendwie nicht schlau draus geworden. Da habe ich mir tatsächlich in diesem Spiel mehr von Fürth erwartet. Ja, die Endphase, wie gesagt, diese 15. bis 30. Minute wirkte sehr brav von Fürth, wurde das Spiel dann später zorniger, Bürger.
I see what you did there. Um das kurz mal aufzugreifen, dieses Halbgare. Ich glaube, aus meiner Sicht war Tim Walters Mannschaft oder waren wir eingestellt darauf, dass wenn Fürth offensiv kommt und versucht ins Pressing zu gehen, spielen wir einfach ein bisschen länger. Das ist aus meiner Sicht ganz klar und ich glaube, es ist das erste Spiel unter Walter, wo wir insgesamt im Spiel mehr lange Pässe haben im Prozent als der Gegner. Schon mal, dass wir immer kurz rausspielen, ist nicht mehr so geprägend. Die letzte Viertelstunde, man merkte schon, dass der HSV sich erstmal wieder finden musste nach diesen zwei Auswechslungen, besonders weil es zwei Auswechslungen waren. Und das hat lange gedauert. Zum Glück hatten wir das 1-0 im Rücken. Aber das Spiel hat sich aus meiner Sicht so von dem Tor bis zur Pause hin mehr oder weniger hin und her geplätschert. Man hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, beide Mannschaften leben so ein bisschen mit diesem 0:1. Damit könnte es gut in die Pause gehen. Und dann kommt natürlich bis zuletzt natürlich das Glatzel, das 2:0 macht. Eiskalt, sehr gut gemacht. Tor und damit ging es dann in die Pause. Und jetzt weiß ich, da sitzen jetzt Hörer und sagen, das Foul von Jatta, ja, da kommen wir noch später zu. Ganz bewusst rausgelassen.
Ja, mit Glück ist das Spiel in der 46. Minute nach der Halbzeit, nach Wiederanpfiff auch direkt entschieden. Aber Bakker köpft leider am Tor vorbei. Und das war schade. In der 52. Minute gab es dann auch einen richtig schönen Spielzug. Fand ich richtig geil. Der Doppelpass zwischen Bakker und Glatzel. Ja, und Dompe rutscht dann wieder ganz knapp an der Hereingabe vorbei. Insgesamt wirkte der HSV für mich in dieser Phase nach der Halbzeit wieder überlegen, aber am Ende ohne zwingend genug zu sein. Das, was wir halt so oft kritisieren. Dieses, eigentlich spielt man gut, aber man belohnt sich nicht in der finalen Aktion. Also es wirkt alles sehr gefällig, aber der Wille, ich weiß nicht, ob es der Wille ist oder das Können, aber die finale Aktion geht dann zu oft schief. Meckern kann man da eigentlich nicht, weil es eigentlich schon sehr souverän wirkte. Oder hattest du was zu meckern, Nando?
Nee, überhaupt nicht. Ich fand auch, der HSV ist sehr gut in die zweite Halbzeit reingekommen. Ich meine, Fürth hat zur Pause dreimal gewechselt und das hat aus meiner Sicht überhaupt nichts bewirkt. Also das Spiel blieb klar unter der Kontrolle des HSV, wenn auch vielleicht ja vorne wieder mit dieser fehlenden Präzision ein bisschen unglücklich. Aber der HSV hat auch da wieder aus meiner Sicht das Spiel auch ein bisschen umgestellt. Sie haben in der Defensive sehr gut verschoben, haben die Räume super zugestellt und waren auch für das Fürther Umschaltspiel, für den Fall, dass man im Spielaufbau mal den Ball abgibt oder vorne nicht zum Abschluss kommt, sehr gut positioniert. Und diese Disziplin und Ruhe im Spiel des HSV mit einer 2-0-Führung hat mir total gut gefallen, eben auch, weil man schon zweimal gewechselt hat. Und auch mit Haier und Jatta eben zwei gelb vorbelastete Spieler hatte, hat der HSV aus meiner Sicht das Tempo ganz gut diktiert. In Zahlen kann man auch sagen, Fürth gab eben, obwohl sie in Rückstand lagen und Zorniger dreimal gewechselt hat, keinen Torschuss in der zweiten Halbzeit ab, bis zum Elfmeter, zu dem ich noch kommen muss. Aber du hast halt immer das Problem beim HSV aktuell in der Offensive, man trifft die falschen Entscheidungen. Auch Dompe kann in der 68. der kann das klar machen. Er muss ihn entweder selbst machen, das hat mein Trainer mal gesagt, wenn du den Abschluss suchst und du übersiehst den besser postierten Mitspieler, was in dem Fall Jatta war, dann musst du treffen. Wenn du triffst, hast du recht, wenn nicht, hast du in dem Moment definitiv die falsche Entscheidung getroffen. Und das Spiel hätte längst klar sein müssen in der Situation. Und dann hast du halt diesen einen Fürther Angriff im Gegenzug, wo sie dann in unseren Strafraum kommen. Und Sbeni macht es wirklich gut gegen Ramush. Der Elfmeter ist auch unstrittig. Es ist halt da die erste Situation, wo man im Strafraum in eine unglückliche 1-gegen-1-Situation kommt, wo Ramush nü zu spät ist und den Fuß noch rausschieben will an den Ball, aber ja, trifft ihn. Dann haben wir erneut zum zweiten Mal in diesem Spiel das Spielglück, das Momentum auf unserer Seite, weil Heuer Fernandes den Elfmeter hält und damit das Momentum halt beim HSV bleibt, Bürger, denn der Anschlusstreffer in der 72. Minute hätte die Dynamik des Spiels schon zugunsten von Fürth verändern können. Also die hatten da, fingen an, jetzt noch einmal Fahrt aufzunehmen, fand ich.
Ganz bestimmt. Also ich finde, man hat auch gesehen, so ab der, so in der ganzen zweiten Halbzeit hat man auch so ein bisschen gesehen, dass der HSV auch eigentlich darin Ruhe gefunden hat, Fürth den Ball zu überlassen, so mehr oder weniger. Fürth hatte deutlich mehr Ballbesitz in einigen Phasen des Spiels, hat aber eher wenig draus gemacht. Und solange unser Umschaltspiel so gefährlich war, wie es Samstag war, so musste Fürth auch immer in Restabwehr denken und auch immer so ein bisschen nach hinten denken. Wir müssen uns absichern, denn ein Tor noch, dann ist das Spiel auch entschieden. Nando, du hast gesagt, du hattest nichts zu meckern. Ich möchte dennoch gerne meckern, dass wir diese unzählige Chancen, ist es nicht, aber es sind so viele Chancen, wo man denkt, hämmert doch einfach das 3-0 rein, macht das Spiel vorbei, dann ist es aus, vorbei, 3-0, da wird nichts mehr. Beim 2-0 und dann noch dieser Elfmeter, korrekt gegebener Elfmeter, aus meiner Sicht einzige Fehlaktion von Ramush, der ein sehr gutes Spiel gemacht hat wieder, hätte der drin gewesen sein, hätten wir ein ganz anderes Spiel gesehen. Ich muss dennoch auch loben, und ich weiß jetzt, mische ich das Ganze so ein bisschen zusammen, die letzte Viertelstunde und die ganze zweite Halbzeit, dass ein Tim Walter nach zwei Auswechslungen von Schlüsselspielern, also Van der Bremt und Reis, nicht in der Pause reagiert, aber auch dann in der 76. Minute nur einen Spieler wechselt. Ja. Das zeigt für mich auch, dass Walter zufrieden war mit dem, was er gesehen hat auf dem Platz, dass er gesagt hat, gut, jetzt ist Dompe vielleicht platt. Dompe hatte nicht sein bestes Spiel, hatte auch schlechte Entscheidungen getroffen. Hätte das Tor, wo er da vorbeirutscht, hätte natürlich ihm ein bisschen Selbstvertrauen gegeben. Aber dann hat man Ramsey reingewechselt, man hat nicht mehr Unruhe reingewechselt. Unsere Organisation hat gut gestanden. Wir haben in der zweiten Halbzeit auch weniger zugelassen als in der ersten Halbzeit. Also insgesamt haben wir 3 Schüsse aufs Tor zugelassen, wo der eine davon ist auch der Elfmeterschuss. Also defensiv gute Leistung. Wir haben auch simpler gespielt, vielleicht auch durch die Bedingungen vom Platz geschuldet. Wie ich anfangs gesagt habe, den höchsten Anteil der langen Pässe, also mit 16% in der letzten, also in der letzten Viertelstunde vom Spiel, hat man auch gewiesen, okay, wir haben aber auch unser Umschaltspiel gut ausgespielt, denn es wurde oftmals gefährlich, wenn wir angegriffen haben. Also,
absolut.
Ich würde mir wünschen, dass wir das Spiel eher entschieden haben, aber gewinnen das Spiel 2-0, ohne dass ich das Gefühl habe, dass wir gut gespielt haben oder dass wir einen Gegner getroffen haben, der einfach schwach war. Denn das Spiel von Fürth fand ich eigentlich auch ganz okay. Das zeigen die statistischen Werte auch, dass Fürth auch kein schlechtes Spiel gemacht hat. Aber wir haben es einfach gut gewonnen, weil wir in den entsprechenden Situationen die Qualität haben, das 1-0 zu machen und das 2-0 zu machen. Das hat natürlich auch die Luft von Fürth genommen, dass wir direkt vor der Pause noch treffen.
Da ist aber ein interessanter Punkt dabei, über den wir, glaube ich, als erstes mal diskutieren können. Denn ich war nach dem Spiel überrascht, als ich mir einige Statistiken angeschaut habe. Fürth hatte mehr Ballbesitz, in der Gewichtung der Chancen mit dem Elfmeter auch nahezu einen identischen Expected Goals Wert. Und dabei war der Konsens nach dem Spiel, den ich so mitbekommen habe in der HSV-Welt, dass der HSV aufgrund des Chancenwuchers nur 2-0 gewonnen habe und es hätte viel deutlicher ausgehen müssen. Wenn man sich dann die Werte anguckt und auch die XG von Fürth, Lasse, Fürth, hast du Fürth auf Augenhöhe gesehen?
Spielerisch nein, chancentechnisch fast. Also mit Glück, man muss es ja sagen, wie es ist, holen halt die Fürther bei uns mehr als uns als HSV-Fan lieb ist. Mhm. Und ich finde, das bringt auch das komplette Universum, den kompletten HSV, so ein bisschen auf den Punkt. Wenn man sehr kritisch sein möchte, sagt man, der HSV ist vielleicht ein bisschen so ein Scheinriese. Und wenn David gegen Goliath mit der Zwille nur gut genug trifft, dann ist auch durchaus mal was möglich. Okay. Dann fällt der Riese vielleicht auch mal. Und ich würde jetzt in dem Fall den HSV als Riesen, ohne uns jetzt überholen zu wollen, bezeichnen und führt in diesem Kontext als Goliath. Wie gesagt, man macht dann ein gutes Spiel, belohnt sich wieder nicht in den Abschlüssen und mit Pech geht der Elfmeter rein und dann läuft das Spiel, wir kennen's aus der Vergangenheit. Und das, ja, das brockt man sich alles dadurch ein, dass man die Dinger vorne nicht reinmacht.
Zu diesem Punkt finde ich das sehr interessant. Dann, ja, XG-wise ist das Spiel gerade ausgegangen, auch von den Chancen her. Das eine ist natürlich, dass der Fürther Elfmeter 0,76 XG bekommt. Dadurch darf man aber auch nicht vergessen, dass der Ball, der zur Ecke führt, zum 1-0, der gespitzelt wird, zählt ja nicht mit, das ist Itat. Also die Chance zählt dann nicht mit in dieses XG. Und
stimmt.
Die Chance, wo Dompe vorbeirutscht, ist ja auch kein Abschluss, denn es ist einfach eine Flanke, wird auch nicht mitgezählt. Ja. Heißt, das sind natürlich zwei, die hätten vielleicht einen höheren XG-Wert mit sich gebracht und dann hätten wir vielleicht bei 3,3 gelandet, weil es zwei Großchancen gewesen wären. Hätte dann man gesagt, ja, auch XG zeigt, dass wir gut gewonnen, dass das Spiel gewonnen hat. Und das ist ja das Problem mit XG, dass es solche Situationen nicht mit reinbezieht. Und dann, dass auch Fürth diesen einen Elfmeter hat, der dann natürlich einen großen Prozentzahl von deren XG zeigt.
Das finde ich ist sauber erklärt, Bürger, und auch mal ganz wichtig, weil ich habe mir zu Hause nach diesen ganzen Informationen, die man so nach dem Spiel aufnimmt, wenn man aus dem Stadion rausgeht und so ein bisschen das Spielrevue passieren lässt, noch einige Zusammenfassungen angeschaut. Und denn ich bin wirklich auch aus dem Stadion gegangen und habe gedacht, pff, das Ding aufgrund der schlechten Chancenverwertung nur 2-0, es hätte einen höheren Sieg gegen gute, aber schon aus meiner Sicht unterlegene Fürther geben können. Der HSV hat das ein bisschen liegen lassen, weil ich mir auch notiert habe, Elfmeter von Fürth, okay, ja, ist eine große Chance. Asta in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, wo er den Ball nicht sauber trifft und ihn nebens Tor schießt. Da ist er aber blank vor Herr Fernandes, den kann man machen. Und dann hatte ich noch so in der 85. Minute diese eine Szene da direkt vor der Südtribüne, wo Heuer Fernandes erst angeschossen wird und den Nachschuss dann, wie hieß er, Petkov daneben setzt. Aber in Summe würde ich das erspielte Chancenplus schon deutlich zugunsten des HSV bewerten. Und ich hatte auch nie das Gefühl, dass Fürth dominant war oder Spielphasen hatte, bei denen sie kontinuierlich Druck auf den HSV ausgeübt haben, trotz mehr Ballbesitz. Also sie haben natürlich irgendwo ein Stück weit Qualität, aber es war nicht so viel da. Und ich hatte auch nicht den Eindruck, dass Fürth sich in der kurzen Phase in der zweiten Halbzeit, wo sie sich intensiv um Angriffe bemüht haben, so richtig Druck aufgebaut haben. Was dann aber auch zum HSV führt, denn beim HSV müssen wir auch über die vergebenen Chancen in der zweiten Halbzeit sprechen. Jatta in der 46., Dompe 68., Königsdörfer und Glatzel in der Schlussphase. Positiv. Wir haben uns wieder mehr Chancen erspielt. Bürger, wie bewertest du das Offensivspiel des HSV insgesamt? Haben wir da eine Verbesserung in der offensiven Lösungsfindung gesehen?
Wir haben halt einen anders agierenden HSV gesehen, der mehr auf Umschaltspiel gegangen ist. Man hat auch ganz bewusst gesehen, dass man Fürth den Ball überlassen hat in Räumen, voraus, die nicht gefährlich geworden sind. Heißt, die hatten zwar mehr Ballbesitz, aber in Räumen, wo sie nicht gefährlich geworden sind. Heißt, wenn wir dann entgegen den Ball erobert haben, konnten wir auch unser Umschaltspiel rausspielen, haben dadurch auch Chancen kreiert, die vielleicht nicht in XG-Werte vermünzt worden sind, wie eben erklärt, aber wir haben gefährliche Situationen hervorgebracht. Dennoch, einen Kritikpunkt müssen wir setzen, ist halt, dass die Spieler aus diesen Überzahlen, diese gefährlichen Situationen einfach nichts Brauchbares rausmachen. Da müssen sich Dompe, Königsdörfer, Glatzel, wer auch immer da war, müssen sich auch in die Pflicht nehmen. Aber von anderen Tag macht Glatzel natürlich 2 oder 3 Buden in so ein Spiel. Dompe auch und Königsdörfer setzt ihn auch rein. Aber Samstag war es zu wenig, auch weil wir aus einigen Situationen, wo Dompe jetzt alleine abschießt, wo er einfach hätte rüberschieben müssen und Ferrei war in der Mitte, wir haben doch auch das ein oder andere Mal die falsche Entscheidung getroffen. Und das münzt dann auch darauf, dass wir nur, in Anführungszeichen, das Spiel 2-0 gewinnen.
Also das Erste, was mir in dem Spiel aufgefallen ist, war, wie bewusst der HSV sich auf seine Ordnung im eigenen defensiven Drittel verlassen hat, um eben auf das von dir angesprochene Umschaltspiel zu setzen. Man hat in der Spielvorbereitung dies offenbar wirklich als Schwachstelle von Fürth ausgemacht und da aus meiner Sicht auch taktisch einen Volltreffer gelandet. Der HSV hatte deutlich mehr abgefangene Bälle als Fürth und 9 Konterangriffe. Fürth hatte da keinen einzigen Umschaltmoment gegen den HSV. Damit hat man Fürth deren Stärke beraubt, denn mit dem massiven Mittelfeld und diesem 3-4-1-2 ist das eigentlich das Spiel der Fürther in dieser Saison. Taktisch für mich sehr gut in der Umsetzung, auch stark vom HSV, auch in der Lösungsfindung nach vorne. Aber ich habe weiter den Eindruck, dass wir individuell auf den für uns so wichtigen offensiven Flügel ein Leistungsproblem haben. Ich fand weder Jatta noch Dompe stark. Den Einsatzwillen will ich den beiden nicht absprechen, aber es kommt einfach fast nichts dabei herum. Jatta hat seit seinem Tor gegen Hannover am 4. Spieltag kein Scorer mehr geliefert. Bei Dompe warten wir seit der Vorlage gegen Rostock am 5. Spieltag auf einen Scorerpunkt. Und Lasse, das ist doch dann eigentlich für 2 Stammspieler eines Aufstiegsaspiranten doch dann deutlich zu wenig.
Ja, das muss man so sagen. Du hast gesagt, ich habe mir das Wort Entscheidungsfindung aufgeschrieben. Also die Kreativität und die Findung der Pässe und das Passspiel ins letzte Drittel, das läuft ja, das sieht ja auch gut aus. Aber die Entscheidungsfindung zum Abschluss oder beim Abschluss ist halt wirklich schlecht, das muss man so sagen. Und ich frage mich immer, ist das vielleicht auch eine Qualitätsfrage? Weil es gibt ja auch einen Grund, warum ein Jean-Luc Dompe bei Schulte-Wegger in Belgien gespielt hat und dann zum HSV in die 2. Liga wechselt und nicht bei Standard Lüttich spielt oder bei Galois spielt, die dann in der Europa League spielen, ne? Und so weiter und so fort. Also es hat ja auch Gründe, warum die Spieler da sind, wo sie sind.
Klar.
Und das sieht man jetzt vielleicht auch, dass Macriata sich in den letzten Jahren offensiv eher zurückentwickelt hat, das muss man so sagen, defensiv stärker geworden ist. Und Dompe hat am Anfang nach dem Wechsel groß aufgespielt, alle waren begeistert und hat jetzt eigentlich auch offensiv eher so eine Rückentwicklung. Und Konstanz ist ja meistens das erste Zeichen für Qualität. Und diese Konstanz fehlt halt diesen Spielern. Von daher muss man da in meinen Augen dann auch, so hart das klingt, und niemand, ich will das jetzt niemanden persönlich angreifen hier, wisst ihr, aber dann muss dann auch das Thema Qualität in den Raum werfen, in meinen Augen.
Finde ich absolut, dass man das auf jeden Fall kritisch beäugen muss, um vielleicht zu schauen, wenn es dann auch von der Bank nicht genug Druck gibt, ob man im Winter da nachlegen muss, weil wir brauchen
ja, absolut.
Ein funktionierendes Offensivspiel und das kann nicht nur auf Robert Glatzel und Laszlo Benes aufbauen. Das sind die beiden, die sich gegenseitig die Scorer hin und her schieben. Jetzt mischt sich vielleicht ein Ferrei mit rein. Aber Jatta und Dompe,
besonders weil wir auch auf der Bank momentan ein Riesentalent mit Ramsey haben, der auch seine Leistung nicht bringt, und den gestandenen Bundesligaspieler Levin Öztunali, der auch momentan nicht funktioniert, wenn er reinkommt. Und dann muss man sich auch nicht wundern, dass, wenn Dompe und Jatta nicht Scorer liefern, aber trotzdem diese gefährliche Situation hervorrufen,
dass sie dann spielen.
Dann ganz ehrlich, ich war ich normalerweise schimpfe ich selten über HSV-Spieler, aber da war eine Situation, wo ich gedacht habe, Jatta, was machst du denn da? Der muss zur Pause raus. Und dann kurz darauf hat er ein paar Situationen, wo man denkt, ey, dass der noch bei uns spielt, ist ein Wunder. Aber dann denkt man 3 Minuten zurück und denkt, ach ja, deswegen spielt er bei uns.
Ja, und ich glaube, das ist etwas, was wir wirklich beobachten müssen. Wir haben in der letzten Folge auch ein bisschen über die Transfers gesprochen und wir werden das mal weiter beobachten und hoffen, dass vielleicht auch alle Spieler in der Offensive die nicht ganz so die Qualität abrufen, die wir ihnen zusprechen, die wir auch schon gesehen haben, dass sie die nochmal abrufen können. Und ich glaube, das Thema Qualität müssen wir zum Abschluss des Spiels eben auch noch im Rahmen des Schiedsrichters und seiner Entscheidung diskutieren, denn für mich ist das Foul von Jatta mit offener Sohle über dem Knöchel eine klare rote Karte. Bei aller Liebe und HSV-Brille und Jatta ist wirklich ein Fanliebling, aber wir alle kennen den Fachbegriff, den uns sonst auch immer Alex Feuerherd gerne in den Sendungen nennt, Trefferbild. Und gemäß Reglement ist das für mich rot. Hier hat der HSV Glück, denn als der VAR sich einschaltete, habe ich schon gedacht, alles klar, da ist mehr gewesen als nur ein kleiner Zweikampf an der Eckfahne. Die Entscheidung muss ich also dem Schiedsrichter negativ anlasten, der für mich auch keine nachvollziehbare Linie im Spiel hatte. Also taktische Fouls wurden teilweise nicht geahndet mit gelben Karten. Und das Laufduell, bei welchem sich Reis verletzt, ist für mich auch ein Foul des Wirtes. Also außerhalb des Spielfeldes, nachdem Reis den Ball im Spiel hält, geht der Arm raus und Michanski sucht nur den Körperkontakt und checkt Reis außerhalb des Spielfeldes weg. Das ist für mich zwingend gelb, Lasse.
Ja, bei dem Reis-Foul kann man drüber diskutieren, finde ich. Ich fand den Schiedsrichter insgesamt auch ehrlicherweise gut, muss ich sagen. Also ich kann ihm da wenig ankreiden. Ja, weiß ich nicht, mir ist er im Stadion tatsächlich nicht negativ aufgefallen. Ich fand eigentlich, der hatte das Spiel einigermaßen im Griff. Klar, du kannst natürlich das Spiel im Großteil im Griff haben, aber wenn du dann 2 eklatante Fehlentscheidungen triffst, ist es insgesamt trotzdem keine gute Leistung. Das ist halt im Fußball so, ne? Und das Foul gegen Reis, ja, da kann man gelb geben, das stimmt. Aber das Foul gegen Jatta, da brauchen wir nicht, das Foul von Jatta, da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist eine glasklare rote Karte mit in meinen Augen auch 3 Spielen Sperre, wenn nicht sogar 4 oder so. Das war schon richtig heftiges Foul. Ja, der Schiedsrichter war an der Seitenlinie, hat sich das angeguckt mit dem VAR und dann nicht rot zu geben, ist schon krass, ja. Da gebe ich euch recht.
Also aus meiner Sicht hatten wir mit den Schiedsrichtern oder mit den Schiedsrichter mehr oder weniger Glück. Ich fand schon bevor das Jatta Foul waren, bis auf die Reißszene, wo ich denke, da hätte man auch gelb geben können, denn das ist ohne Rücksichtnahme auf die Sicherheit des Mitspielers oder Gegenspielers auch, weil es ist in einer Situation, wo die so an der Seitenlinie sind, mitten auf dem Spielfeld, ihn da so in die Ersatzspielerbank zu dreschen, das war zu hart, hätte gelb geben müssen.
Reiß hat dann auch maximal Pech, ne? Er fällt mit der eh schon
Ledierten Schulter,
mit der er öfters Probleme hat, fällt da genau auf eine Getränkeflasche. Ich meine, so viel Pech musst du auch erstmal haben, ne?
Klar.
Aber da waren auch andere Situationen, wo ein, zwei Mal, wo wir ein Foulspiel bekommen haben, wo ich gedacht habe, oh, hätte man nicht geben müssen. Aber wenn das die Linie heute ist, alles gut und schön, dann habe ich in der anderen Ende gesehen, dass wir auch gestoppt worden sind und dann gab es da keinen Foul oder es gab doch ein Foul, so ein paar so Situationen für uns ein Vorteil. Alles gut und schön, nehmen wir mit. Und dann natürlich, sorry, das Foul von Jatta, wenn man schon als Schiedsrichter hingeht, sich das anguckt, sich das mehrmals anguckt, da muss man doch auf Rot kommen. Tut mir leid, wir meckern hier öfters über Entscheidungen, die gegen uns gehen, aber da müssen wir dann auch ganz ehrlich sagen, jetzt mit VAR, es ist ja natürlich nicht seine Absicht, den Spieler zu treffen, aber er kommt halt zu spät mit offener Sohle über den Knöchel, glatt rot, 3 Tage Sperre, da hätten wir uns nicht beschweren dürfen.
Ich denke auch, das sollte man auch mal ansprechen, wenn wir Glück haben oder wenn wir über Schiedsrichterentscheidungen diskutieren.
Ja, und wenn die rote dann fällt, läuft das Spiel auch vielleicht wieder ganz anders, ne? Also
da reden wir
genauso über die Aktion wie um den Elfmeter, dass man sich eigentlich um seine eigene Leistung so ein bisschen selbst betrügt.
Gut, und diesmal hatten wir Glück, aber dennoch wollten wir hier auch nochmal klarstellen, wir sehen das schon so, dass hier der HSV im Schiedsrichter Glück war bei der Aktion von Bakary Jatta. Und damit sind wir fast durch mit unserer Analyse, oder mit der Analyse sind wir durch, aber noch nicht komplett mit dem Spiel zu Ende, denn es fehlt natürlich noch der Man of the Match.
dann erst Groh, der den Ball übernimmt, halt den versucht zu mackern. Er sollte schießen, 25 Meter am ersten frei. Schuss auf das Tor. Tor! Tor! Ein herrlicher Treffer! Ein wunderbarer Treffer! Angeschnitten, der Ball fliegt da unhaltbar rechts ins Eck.
Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen.
Ja, bei unseren Heimspielen bewerben sich ja immer gleich mehrere Spieler für diesen Titel. Lasse, wen kürst du zum besten HSV?
My Man of the Match geht an einen Spieler, von dem ihr es wahrscheinlich nicht erwartet, dass ich den Preis an ihn verteile. Es geht an Moritz Heier. Mir ist das Fehlen von Van der Bremt tatsächlich null aufgefallen nach der Verletzung von ihm. Und das ist für mich ein Grund, Moritz Heier, den ich auch oft wegen seinem fehlenden Tempo kritisiere, oder ich kritisiere ja nicht Moritz Heier selbst, sondern ich kritisiere die Entscheidung, ihn auf dem als Rechtsverteidiger spielen zu lassen. In diesem Spiel ist sein fehlendes Tempo gar nicht aufgefallen und ich finde, er hat das sehr gut durch seine Laufwege und sein Stellungsspiel wettgemacht und das war ein astreines Spiel von ihm. Und so quasi als einer, ich will nicht sagen, der langsamsten Spieler im Kader, quasi den schnellsten Spieler zu ersetzen und das fällt im Spiel quasi gar nicht auf, das ist schon eine gute Leistung.
Guck mal. Ganz stark. Ich hatte auch Moritz Heier auf meinem Zettel, aber ich habe zuerst eine Woman of the Match, nämlich kleine Anekdote und ich habe versprochen zu grüßen. Anstelle des Papas von Patenkind 2 war als Vertretung die Freunde des dritten Dauerkartenbesitzers in unseren Reihen dabei, ebenfalls einem sehr guten Freund und treuem Hörer unseres Podcasts. An dieser Stelle also liebe Grüße an Timmy und eben an seine Elli, die zum ersten Mal im Stadion war, vor die Namen der Spieler und die HSV-Songs gelernt hat und das ganze Spiel über mitfieberte, den Spielern Anweisungen zuschrie, auf unterschiedlichen Sprachen fluchte, als ob sie schon ewig Fan und Fußballexpertin wäre. Das war sensationell. Also Elli, jederzeit wieder, wir besorgen Tickets. Jetzt brauche ich schon Tickets für Patenkind 2 und die Freundin von Timmy. Also das könnte spannend werden bei uns auf der Südtribüne. Sehr herzlich willkommen zur Party. Auf dem Feld habe ich in Summe eine gute Mannschaftsleistung gesehen, um jetzt mal zum sportlichen Teil zu kommen. Und ich hatte erst Moritz Heier im Kopf, habe mich aber dann für die taktische Spielidee entschieden und den Matchplan. Und den möchte ich honorieren. Und deswegen geht aufgrund der abweichenden Vorstellung des HSV zu dem, was man dem immer vorwirft, dass sie immer das Gleiche machen und es diesmal nicht getan haben, mein Man of the Match an Tim Walter.
Oh, die Überlegung hatte ich auch. Besonders, weil ich eigentlich finde, dass Tim Walter auch die beiden Verletzungen und Auswechslungen sehr gut im Griff gehalten hat. Auch, dass man Ferrei so früh eine Chance gegeben hat, auch direkt umgestellt hat, aber nicht Ferrei auf die 10, sondern Benes auf die 10 gesetzt hat. Das fand ich sehr überraschend. Mhm. Aber ich muss dennoch gestehen, dass ich mich für einen anderen Spieler entschieden habe. Denn ein Spieler war aus meiner Sicht in jeder offensiven Aktion bei uns Dreh- und Angelpunkt. Das ist momentan aus meiner Sicht der formstärkste Spieler im Kader, der jedes Spiel abliefert momentan. Und das ist natürlich Laszlo Benes.
Ja, und dann haben wir noch eine kleine Überraschung für uns alle, nämlich den Man of the Match von Lars.
Moin, ihr Lieben. Schade, dass ich heute noch nicht wieder dabei sein kann, aber in der kommenden Woche bin ich wieder mit am Start. Worauf ihr nicht verzichten müsst, ist meine Stimme für den Man of the Match. Und ich muss es mir da mangels wirklich detaillierter Einblicke zu unserem Spiel gegen Greuther Fürth einfach machen, beziehungsweise habe auch eine gute Begründung dafür, warum ich mich so entscheide, wie ich mich entscheiden werde. Und zwar für unseren Torwart Daniel Heuer-Fernandes. Selbst wenn kurz vor Schluss der Gegner nochmal ins Spiel zurückkommen kann, haben wir mit ihm einfach einen Rückhalt, der uns den Elfmeter hält und der damit ja im Zweifel dem Gegner den letzten Genickbruch mitgegeben hat. Und daher für mich Daniel Heuer-Fernandes ein wesentlicher Garant dafür, dass es nicht nochmal knapp wurde, dass wir den nächsten Heimsieg eingefahren haben, dass wir punktgleich an der Tabellenspitze stehen. Und ja, für mich der Man of the Match. Ich bin super gespannt auf eure Aufbereitung des Spiels, auf eure Meinung, auf eure Diskussion. Werde sie mir aus der Hörerperspektive anhören und dann freue ich mich in der kommenden Woche wieder mit euch zu diskutieren. Liebe Grüße an alle Hörerinnen und Hörer und ja, bis ganz bald.
Damit haben wir also von Lars Ferro als Man of the Match, Bürger mit Benes, ich mit Tim Walter, Lasse mit Moritz Heier und unsere Hörerschaft hat es ganz knapp gemacht. Ferro auf Platz 3 mit 38 Punkten und dann trennt ein Punkt Platz 1 und 2 auf Platz 2. Lassi Benes 44 Punkte und auf Platz 1 Guy Ramusch mit 45 Punkten, der für sein Foul nicht negativ irgendwie bewertet wurde, sondern seine tolle Zweikampfleistung und seinen nimmermüden Einsatz hier belohnt wird von unserer Hörerschaft zum Man of the Match des 10. Spieltages gegen Greuther Fürth. Und es geht weiter am 11. Spieltag, am Samstagabend, Flutlicht auf dem Betzenberg, das Topspiel des 11. Spieltages gegen die Roten Teufel. Und die sind richtig stark in die Saison gestartet. In der vergangenen Saison spielte der FCK als Aufsteiger schon eine tolle Saison, musste nur am Ende ein bisschen Körner lassen und jetzt knüpfen sie nahtlos daran an, was sicherlich auch an der exzellenten Transferpolitik liegt. Abgänge hat der FCK kaum zu verkraften. Robin Bormuth verließ den Verein im Sommer. Der Innenverteidiger war vom SC Paderborn nur ausgeliehen. Und Nikolai Rapp, der in der Rückrunde von Werder Bremen ausgeliehen war und im defensiven Mittelfeld für Stabilität sorgte, ist ebenfalls nicht mehr beim FCK, sondern zurück bei Werder Bremen. Weitere Abgänge sind nicht wirklich erwähnenswert, da sie kaum oder gar keine Spielzeit in der letzten Saison hatten. Wenige Abgänge also, dafür aber ein paar starke Neuzugänge lasse. Das wird schon das Geheimnis des lauterer Erfolges sein, oder? Ich meine, da sind schon einige Spieler erwähnenswert.
Königstransfer ist ganz klar Ragnar Ache aus Frankfurt, letzte Saison an Fürth ausgeliehen. 6 Tore in 10 Spielen hat der Mittelstürmer bereits erzielt. Ich halte ihn persönlich sehr gut und halte sehr viel von dem Spieler, gerade in der zweiten Liga, und für eine Ablöse von 1 Million Euro ist das ein Top-Transfer. Hätte, glaube ich, dem HSV auch gut zu Gesicht gestanden, weil der Spieler, glaube ich, auch noch Entwicklungspotenzial hat, auch mit seinen 25 Jahren. Ich persönlich denke mal, der ist noch jünger, aber er hat mittlerweile auch schon das stattliche Alter, wenn man so sagen will, von 25 Jahren erreicht. Klingt so ein bisschen paradox, ne? Zusätzlich kam dann noch Richmond Tashi für 300.000 Euro ebenfalls für die Sturmspitze und erzielte in 8 Ligaspielen 2 Tore und 3 Vorlagen. Aus Fürth kam Tobias Raschel fürs zentrale Mittelfeld, der kostete die Lauterer 500.000 Euro. Jan Elvedi kam ablösefrei aus Regensburg und absolvierte alle möglichen 900 Minuten in der zweiten Liga. Der Innenverteidiger war phasenweise ja auch beim HSV im Gespräch tatsächlich für die Innenverteidigung. Der 22-jährige U21-Nationalspieler Kroatiens, Nikola Soldo, kam per Leihe aus Köln, ebenfalls fürs defensive Mittelfeld der Lauterer. Und ebenfalls von einem Bundesligisten wurde der 22-jährige Pole Timoteusz Puszczas geliehen. Der Linksfuß kommt hauptsächlich als linker Schienenspieler zum Einsatz, wie man heutzutage so gerne sagt. Ja, das wären so für mich die wichtigsten Transfers.
Es ist auf jeden Fall mehr Qualität dazu gekommen, als abgegeben wurde. Und auf der Trainerbank herrscht natürlich Kontinuität, was bei der Entwicklung der Mannschaft und den gezeigten Leistungen natürlich auch kein Wunder ist. Letztes Jahr waren sie eben schon 9. als Aufsteiger und hatten in der Hinrunde wirklich für Furore gesorgt. Und dieses Jahr wieder ein furioser Start, Bürger. Neben den personellen Veränderungen sehen wir auch Anpassungen im Spielsystem und in der Taktik im Vergleich zur Vorsaison von Dirk Schuster?
Jein.
Diplomatenantwort.
Denn letzte Saison haben wir ja darüber gesprochen, dass Lautern über diese strukturierte Defensive kommt. Dieses 3-5-2 ist in dieser Saison jetzt eher dieses 3-4-1-2. Heißt, man ist ein bisschen offensiver zu Werk gegangen. Aber Ausgangsposition ist immer noch diese Dreierkette mit diesen Schienenspielern, die sich entweder nach hinten ziehen können, um eine Fünferkette zu bilden, oder nach vorne gehen können und dadurch dieses massive Fünfer-Mittelfeld machen können. Also, und dann hat er noch eine Variante. Das mehr klassische 3-4-3. Wieder Dreierkette, wieder enges Mittelfeld, aber dann vorne mit 3 Spielern, die auch dann wieder Druck ausüben. Also es ist eine Mannschaft, die wieder mal besser performt als erwartet, wenn man das so mal sagen möchte. Überlegt euch mal die Reise an von Schuster an. Er wurde vor der Relegation eingestellt, hat dann überlebt, eine super Saison gespielt letzte Saison, und diese Saison sind die auch oben mit dabei. Also das ist auch Hut ab für eine sehr gute Trainerarbeit. Und dann habe ich ein paar spannende Statistiken rausgeholt. Lautern ist die Mannschaft, die die zweitmeisten Tore gemacht hat, 21 Tore, 24,49 XG nach 10 Spielen, das ist der höchste Wert in der Liga, und dann kommt das Lustige, die 5 meist kassierten Tore, 18 Stück haben die schon kassiert. Das ist für mich auch ein Zeichen dafür, dass in diesen Spielen, bei denen geht's richtig ab. Und ich freue mich auf das Spiel.
Ja, und über die Stimmung am Betzenberg brauchen wir nicht sprechen. Da brennt's immer und der Tabellenfünfte wird alles versuchen, um diese ärgerliche Niederlage in Düsseldorf zu korrigieren. Aber personell sieht es aktuell nicht so gut aus. Lasse, du hast ja eben auch die guten Transfers angesprochen. Und jetzt ist Ragnar Ache verletzt, ausgewechselt worden gegen Düsseldorf. Und auch Putschas ist angeschlagen, dazu noch Zuck, Aremu und Durm. Und das sind gleich vier angeschlagene bzw. verletzte Defensivspieler plus eben Zielspieler Ache. Das nimmt Dirk Schuster schon ein paar Möglichkeiten. Und ich denke, insbesondere der Ausfall von Ache dürfte den FCK schmerzen.
Aremu und Zuck fehlen ja schon ein bisschen länger und die Saisonergebnisse, die bis jetzt auf dem Scoreboard stehen, wurden ja auch größtenteils ohne diese Spieler geholt. Deshalb von daher fällt da jetzt nicht plötzlich was weg und von daher habe ich diesbezüglich, glaube ich, wird das sie nicht groß einschränken. Puschas, ja, der wird dann, denke ich, vom deutlich offensiveren Redondo ersetzt auf der linken Schiene. Das wäre eine Möglichkeit, wo man reinstechen könnte tatsächlich, weil der Zuck ja auch verletzt ist, der da auch eine Alternative wäre. Und obwohl ich Ragnar Ache für einen absoluten Topspieler der zweiten Liga halte, sehe ich diesen Ausfall paradoxerweise nicht als Schwächung im Spiel gegen uns. Terence Boyd ist für mich der Spieler im Kader von Kaiserslautern, vor dem ich als HSV-Fan am meisten Schiss habe. Dieser typische Zielspieler mit dieser krassen Präsenz im Strafraum ist der Spielertyp, der dem HSV in der Vergangenheit vor die meisten Probleme gestellt hat. Siehe Auswärtsspiel letzte Saison, Boyd kam ins Spiel und ich wusste, der trifft. Ich war ja im Stadion und natürlich macht der eine Bude. Gut, war auch ein schlechtes Spiel von uns, aber der hat einfach so eine Ausstrahlung und Präsenz im Strafraum. Und ehrlicherweise muss man zugeben, dass es in den letzten Jahren etwas besser geworden ist mit diesen Präsenzspielern, mit diesen Zielspielern. Die treffen nicht mehr ganz so oft gegen uns, aber diese ganzen Faktoren rund ums Spiel und um die Personalie Boyd, das ist das, was mir am meisten Sorgen bereitet. 8 Spiele ohne Tor und 183 Minuten erst gespielt.
Der brennt.
Ich möchte nicht zu negativ werden, aber mir schwant Böses, weil das ist dieses typisch, ne, Flutlicht, ja. Kaiserslautern, Boyd spielt und gegen den HSV trifft er dann natürlich, weil, ja, das ist eigentlich so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Aber wie gesagt, ich möchte nicht zu negativ werden.
Als ich mich heute vorbereitet habe auf die Folge, ich habe gedacht, Ragnar Ache fällt aus. Ich gedacht, geil, was sollen die? Der ist der Topscorer von den 6 Tore gemacht, hat auch die meisten XG und Assists mit vorbereitet, ist so wichtig im Spiel. Und dann habe ich geguckt, wer könnte ihn ersetzen? Und ich gedacht, scheiße. Denn Terence Boyd, es kann sein, in acht Spielen kein Tor, aber diese Präsenz, diese Physis, die er hatte oder die er hat, er kommt rein. Das ist halt, Lasse hat das richtig gut angesprochen, es ist halt diese Prophezeiung, die sagt, der trifft gegen den HSV, weil es Terence Boyd ist. Und wir können uns darauf einstellen, wir können uns sagen, ja, wir müssen auch mit Terence Boyd klarkommen. Müssen wir auch. Wir müssen auch einen Ragnar Ache eindämmen können. Aber es ist bestimmt eine self-fulfilling prophecy, dass wir das so angehen. Aber als ich gesehen habe, scheiße, die haben Boyd immer noch, dann war mir auch klar, denn mit diesem Spielertyp von Boyd, der vielleicht nicht der schnellste ist, aber der gewinnt seine Duelle, kann den Ball annehmen, legt den Ball dann ab und dann geht schnell und dann hat er einfach auch diese Präsenz in der Box, diesen Torriecherinstinkt. Das ist vielleicht so, und das soll jetzt nicht disrespektierlich klingen, aber das ist vielleicht so ein Terodde of Wish. Also so ein Goalgetter, nur ein billiger noch. Und das ist halt, ich hab Respekt vor den Spieler. Und das müssen die anderen Gegner oder die HSV-Spieler auch haben.
Was mir aufgefallen ist, unabhängig von den Verletzungen, ist, dass der FCK eine Mannschaft ist aus den Top 5 mit einer sehr ungewöhnlichen Spielweise. Birger, du hattest eben schon ein paar Zahlen genannt. Was mir sofort ins Auge gesprungen ist, 42% Ballbesitz haben die. Das ist der niedrigste Wert aller Zweitligisten. Damit stehen sie ja Top 5. Auch Passgenauigkeit, 78%, Platz 16. Aber eben, und das hattest du auch angesprochen, Bürger, dieser hohe XG-Wert, sind auf Platz 4 bei der Anzahl der abgegebenen Torschüsse. Also diese Dreierreihe und dieses massive Mittelfeld, was da auf dieses Umschaltspiel setzt, und vor allen Dingen auch viele lange Bälle, die Seitenlinie entlang spielt, auf seine Schienenspieler. Da muss der HSV wirklich aufpassen, sich nicht ausspielen zu lassen. Denn der FCK sucht den Abschluss und nutzt eben auch seine Chancen mit dem zweitbesten Angriff der Liga, mit eben schon 21 geschossenen Toren. Ein bisschen Hoffnung macht mir, was der FCK nicht kann, ist zu Null spielen. Also noch kein einziges Mal in der Saison stand bei denen die Null, 18 Gegentore. Und nur Nürnberg, Hertha, Schalke und Osnabrück haben mehr kassiert. Hier wird der HSV zu Möglichkeiten kommen. Aber auch bei unserer Mannschaft drohen zwei Ausfälle. Ist jetzt noch nicht bekannt, aber wir können davon ausgehen, Van der Bremt und Ludovic Reis werden passen müssen. Das sind zwei wichtige Säulen in unserer Mannschaft. Und es klingt jetzt irgendwie ganz komisch, aber ich glaube, dass der Ausfall von Reis leichter zu kompensieren ist als der von Van der Bremt-Bürger.
Boah, haha, ich verstehe, was du meinst, weil man da auch den Ersatz sofort sehen kann. Entweder du hast mit, du spielst mit Ferrei, du hast auch Lukas Poreba, den Walter ja vor dem Spiel gegen Fürth gelobt hat, wo eigentlich mein Gefühl gesagt hat, der könnte Samstag reinkommen, spielen, seine ersten Minuten für den HSV bekommen und dann sehen wir mal, was der kann. Und dann verletzt sich Reis und dann hast du dann noch Ferrei reingebracht. Aber ich denke auch, dass man eher den Ersatz für Reis hat als für Van der Bremt, obwohl wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir mit Haier, den ich vermute, der spielen wird, letzte Saison auch einen Stammspieler auf der rechten Außenbahn hatten. Also so eine große Katastrophe ist das jetzt auch nicht, dass Haier spielt. Aber natürlich, man sieht schon den Unterschied, wenn man jetzt Samstag nimmt. Haier hat ein gutes Spiel gemacht, ja, alles gut und schön. Aber in der ersten 5 Minuten oder so hat man einmal gesehen, wo Van der Bremt, ich glaube, der ist, hat sich einfach durch 3-4 Mann durchgedribbelt, einfach so. Und wurde dann nur durch einen Foul gestoppt, wo ich auch gedacht habe, das noch 2-3-4 Mal, dann hat ein paar Spieler gelb. Der hat eine Qualität, die Haier natürlich nicht hat. Deswegen, aber eine Katastrophe, dass Haier spielt, ist das auch nicht aus meiner Sicht.
Nein, so, das definitiv nicht, aber ich denke schon, Ferrei oder Poreba oder Königsdörfer können offensiv sicherlich mit einer kleinen Umstellung eher die Lücke von Reis schließen, aber natürlich geht mein Augenmerk hier ganz klar auf Emmanuel Ferrei. Und Lasse, wenn man Haier zum Man of the Match macht, macht man sich auf der rechten Seite doch keine Sorgen, oder?
Ja, doch.
Erwischt.
Ja, nur weil ich ihn im letzten Spiel gut fand, heißt es ja nicht, dass ich ihn mir in der Startformation wünsche, da bin ich ehrlich. Redondo ist halt ein echt schneller Spieler und ich glaube, gegen Haier wird das Schlüssel, in meinen Augen das Schlüsselduell des Spiels. Das wird Redondo, der dann schnell über die Außen als Schienenspieler durchbricht und dann im Defensivduell, klar, da müssen die anderen Spieler auch mit aushelfen, aber hauptsächlich auf Haier treffen wird. Von daher, vielleicht spielt auch ein Mikkel Bronsis. Ich meine, wobei er ist noch nicht mal eingewechselt worden, die letzten Spiele irgendwie, der ist scheinbar irgendwie weit weg, ich weiß es nicht, vielleicht überrascht uns Tim Walter, aber ich finde Haier gegen Redondo wäre ein Mismatch, bin ich ehrlich. Also, das vielleicht beweist wieder Haier, dass ich mich irre und er kann das durch gutes Stellungsspiel wie gegen Fürth wettmachen. Aber in meinen Augen fühle ich mich mit Haier gegen Redondo unwohl auf dieser Seite, ehrlicherweise. Und sehe ich auch als größere Gefahr als auf der 8, weil auf der 8 hast du entweder Ferrei, du hast Öztunali oder du hast Poreba, die können da alle spielen. Und ich könnte mir vielleicht sogar vorstellen, dass, wenn wir darüber sprechen, dass es so ein Spiel wird, wo die uns versuchen werden, überfallartig über die Schienenspieler auszukontern und viel auf Konter setzen werden, dass da vielleicht so ein Poreba sogar spielen wird, weil der defensiv halt stärker ist und vielleicht auch zweikampfstärker ist. Von daher bin ich mir gar nicht so sicher, ob Ferrer da gesetzt hat. Vielleicht wandelt auch Ferrer auf den Flügel und Poreba geht auf die 8. Ich bin gespannt, was Walter sich da ausdenkt.
Was wir positiv anmerken können, Topspiele können wir. Der HSV kann in dieser Saison eben auch gegen starke Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel sehr gute Leistungen abrufen. Auswärts müssen sie es vielleicht noch beweisen, aber wir gehen auch mal positiv in diesen Spieltag hinein und wollen jetzt nochmal einen gemeinsamen Blick auf den 11. Spieltag werfen, der so ein wenig obere gegen untere Tabellenhälfte als Paarung ausgeworfen hat. Ich habe mir jetzt das Duell aus der Mitte genommen, Magdeburg, die auf Platz 10 stehen und seit dem furiosen 6:4 gegen Hertha am 5. Spieltag auf einen Sieg warten und dann jetzt gegen Elversberg spielen, die auf Platz 7 stehen. Deren Formkurve zeigt steil nach oben aus den letzten 6 Spielen 14 Punkte und das verspricht ein spannendes Duell zu werden. Lars hat uns gezwitschert, dass er wieder auf Vogelkunde geht und sich seine Sörche aus Kiel zu Hause gegen Nürnberg anschauen möchte. Das ist das Duell des Tabellendritten gegen den Tabellenneunten. Und Lasse, du bleibst einfach mit dem Fokus auf Schalke 04.
Ja, ich werde mir weiter das Pulverfass 04 oder SC Schalke 04 weiter reinziehen und mal gucken, was die zu Hause gegen unsere Freunde aus Hannover ausrichten würden.
Ich gucke mir dann die alte Dame gegen Paderborn an. Hertha war im Aufwärtstrend, dann Niederlage gegen jetzt Nürnberg, Paderborn entgegen, letzten 5 Spiele ungeschlagen, 3 Siege, 2 Unentschieden. Also Tendenz nach oben zeigen für beide Mannschaften. Aus meiner Sicht auch ein wegweisendes Spiel, wenn sie noch mitmischen wollen.
Ja, und während wir den Podcast aufnehmen, kommt vom HSV just in dem Moment auch die Nachricht rein, dass bei Ludovit Reis erneut die linke Schulter ausgekugelt wurde. Ähnliches Verletzungsbild wie im Sommer. Jetzt ist noch nicht ganz klar, wie das behandelt würde, ob es vielleicht sogar eine Operation geben könnte. Erstmal wird er ausfallen und Van der Bremt hat den befürchteten Muskelfaserriss rechten hinteren Oberschenkel und wird auch mehrere Wochen ausfallen. Gute Besserung an unsere beiden Spieler an dieser Stelle. Und damit fehlen sie uns leider auch im Pokal. Denn es geht nach dem 11. Spieltag in eine englische Woche und zum Abschluss unserer Folge schauen wir auf die zweite DFB-Pokalrunde. Unser HSV muss zur Arminia nach Bielefeld. Ein Duell zweier Clubs, bei denen die Fans ein sehr freundschaftliches Verhältnis pflegen und daher dürfte dann Dienstag in einer Woche um 20.45 Uhr die Bielefelder Alm richtig stimmungsvoll werden. Sportlich steht es aktuell nicht so gut um die Arminia. Nach dem Abstieg aus der ersten Liga dann der direkte Abstieg in die dritte Liga. Und auch in der dritten Liga läuft es nicht rund. Aktuell steht die Arminia auf Platz 13. Sie haben jetzt am Wochenende gegen den Tabellenletzten MSV Duisburg mit 0:1 auswärts gewonnen. Lasse, personell gab es wie zu erwarten einen Aderlass. Die Namen aller Abgänge aufzuzählen würde hier absolut den Rahmen sprengen. Aber neben Giremusch, der jetzt bei uns spielt, finden sich unter den Abgängen prominente Namen wie Robin Hack, Yannis Serra, Brian Lasme, Okugawa und Andrade. Entsprechend lang ist auch die Liste der Neuzugänge. Wir reden ja eigentlich fast von einem kompletten Umbruch. Welche Neuzugänge sind denn so qualitativ namentlich bekannt?
Also, um im HSV-Kosmos zu bleiben, kam mit Maximilian Großer bei uns ein Spieler aus der zweiten Mannschaft nach Bielefeld. Der defensive Mittelfeldspieler kam aber bisher erst auf 2 Einsätze in der dritten Liga, also konnte sich nicht so wirklich bei Bielefeld durchsetzen. Weitere bekannte Zugänge sind Manuel Winzheimer, der aus Nürnberg ausgeliehen wurde und seine Odyssee durch die deutschen Fußballvereine damit fortsetzt. Niklas Szymanowski kam von Fortuna Düsseldorf für die offensive Außenbahn. Ebenfalls für die offensive Außenbahn kam Noah Joel Sarenren-Basé aus Augsburg. Nassim Boujelab kam von Schalke 04. Das Talent Marius Wörl wurde von Hannover 96 ausgeliehen. Man kennt den Spieler vielleicht aus der 1860-Jugend, gilt als Riesentalent. Mervey Biancardi kam aus Heidenheim nach Bielefeld.
Also schon ein paar Namen, die man kennt. Also ein bisschen Qualität ist dann zurückgekehrt zur Arminia und wir wollen den Trainer auch nicht unerwähnt lassen, denn seit dem Sommer hat Michel Kniat übernommen, der zuvor Erfahrung als Trainer von der zweiten des SC Paderborn und dann des SC Verl gesammelt hat. Wenn man auf die bisherigen Spiele schaut, dann erkennt man seine Spielidee recht deutlich, Bürger, aber so richtig erfolgreich und so richtig greifend tut es noch nicht.
Ich habe ja natürlich ein bisschen kurz nachgeguckt, was bietet Bielefeld so jetzt an, so unterliegenden Parameter, denn die Spielweise, weil ich weiß nicht, ob einfach das jetzt festhält, dieses 4-3-3, was sehr offensiv ausgelegt ist, oder ob er sich ändert, weil es jetzt ein Pokalspiel ist, aber ich habe mal nachgeguckt. Bielefeld steht mit 15 Punkten da, aber hätte eigentlich, so jetzt Expected Points, hätten die auf fast 20 Punkte kommen können. Also das Spielerische ist für mehr gegeben, als was da ist. Aber wenn man sich anguckt, Expected Goals aus der dritten Liga, Platz 5 aus ich weiß, ist das 24 Mannschaften und kassierte Tore 4, also Platz 4 mit 21. Aus meiner Sicht ist das schon ein Zeichen dafür, dass es nicht funktioniert, dass die Spielidee vielleicht nicht greift. Aber wenn man sich die Formkurve anguckt, hat Bielefeld sich auch ein bisschen mehr gefangen und hat momentan auch ein bisschen Abstand gewonnen zur gefährlichen Zone. Also hat schon 3 Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Also es ist eine Brückensaison für Bielefeld aus meiner Sicht.
Und du hast auch vollkommen recht, ne? Wir müssen jeden Gegner respektieren und wir müssen auch bedenken, die Arminia hat in der ersten Runde den VfL Bochum zu Hause im Elfmeterschießen bezwungen. Aber bis auf den Heimvorteil und ein bisschen das Event gegen den HSV im Pokal zu spielen, spricht eigentlich schon alles für den HSV. Und mein Anspruch an unsere Mannschaft ist auch, dass wir dieses Spiel nach 90 Minuten gewinnen. Auch wenn Bielefeld jetzt 2 Siege in Folge geholt hat, das Ding muss der HSV doch souverän ziehen lassen.
Ja, ich merke schon, ich bin heute so ein bisschen der Negative in der Folge. Ja klar, der Anspruch muss sein, die Arminia wegzuhauen. Und wenn ich mir die Leistungsdaten der Arminia so angucke, muss das ein klares Ding sein. Bürger hat es natürlich eben so ein bisschen bestätigt, dass das Spielsystem anscheinend nicht so funktioniert und wir da eigentlich der klare Favorit sind. Aber ehrlicherweise klingeln mir jegliche Alarmglocken, wenn ich an die Partie denke. Bielefeld wird in dieser Saison, du hast es eben gesagt, eine Brückensaison, Übergangssaison mit dem Aufstieg so gar nichts zu tun haben. Und dementsprechend wird das Spiel der Saison für Arminia Bielefeld bis jetzt sein. Außer sie kommen weiter, was wir natürlich nicht hoffen. Und ja, die Jungs von der Alm werden alles geben. Wir haben wieder diesen Eventspielcharakter. Wir haben Schwarz-Weiß-Blau gegen Blau-Weiß-Schwarz. Ja, ich sehe da einen richtig harten Brocken. Und ich glaube, dass die wirklich alles auf den Platz lassen werden, um den HSV so richtig blöd aussehen zu lassen. Und mit diesem Publikum an der Alm ist da, glaube ich, für Bielefeld einiges möglich. Das ist leider meine Befürchtung.
Ich denke auch, dass das Spiel wird schwerer, als man denkt. Wenn man sich einfach nur die Tabelle anguckt in der dritten Liga und sieht, Bielefeld steht da unten drin, dann denkt man, ach, das ist doch eine Mannschaft, die gegen den Abstieg spielt, natürlich weit hinter den Ansprüchen und so weiter. Das schaffen wir schon. Aus meiner Sicht ist das ein richtiges Bananenschalenspiel wiederum, weil Bielefeld hat nichts zu verlieren und sorry, wenn wir eins gesehen haben, die Spiele, wo wir vielleicht denken, das ist ein Selbstläufer, können wir in dieser Saison nicht. Das haben wir in Elversberg gesehen, in Osnabrück und in Wiesbaden. Also ich erwarte da auch ein schweres Spiel, denn Bielefeld hat nichts zu verlieren.
Essen phasenweise auch.
Essen phasenweise auch, ganz vergessen. Es wird schwierig, aber hoffentlich kommen wir weiter.
Natürlich wird es schwierig. Gar keine Frage. Bielefeld wird sich ja nicht kampflos ergeben und sagen, ach, passt schon. Aber irgendwo ein Stück weit ist auch mein Anspruch an den HSV, dass man seine Qualität auch im richtigen Moment abrufen kann, insbesondere in einem K.O.-Spiel. Und da muss die Mannschaft nach zwei Tagen eben nochmal abrufen können und dann im Zweifel auch mit Ruhe und Souveränität irgendwo dem zu erwartenden Bielefelder offensiven Ansturm für die Sensation. Da muss man gewappnet sein und da muss man so ruhig runterspielen. Und das muss auch ein Stück weit einfach passieren. Also ich habe da auch wenig, ich verstehe die Bedenken und natürlich, es ist immer im Pokal und die eigenen Gesetze, aber irgendwo ist für mich dann auch der Punkt, wo ich einfach sage, hey, die zweite Pokalrunde in Bielefeld gegen einen Drittligisten, bei allem Respekt, die musst du nehmen, es hätte dich viel schlimmer treffen können und deswegen gehe ich davon aus, dass der HSV da hinfährt und das nach 90 Minuten souverän mit einem 2-Tore-Unterschied auch gewinnt und dann einfach in die dritte Runde einzieht.
Das hoffen wir natürlich
aber
auch.
Das,
aber die.
Ja, klar. Das,
wir sind gebrannte
das
Kinder.
Das werden wir. Wir sind gebrannte Kinder, aber wir werden das Ganze dann in Ruhe mal diskutieren, wenn es nicht so gut läuft, wie wir uns das erwarten. Aber das soll es jetzt erstmal für die Vorschau auf diese beiden anstehenden Spiele gewesen sein und wir verabschieden uns von euch für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann nächste Woche nach dem Spiel gegen Kaiserslautern wieder und halt vor dem Pokalspiel, was wir heute aber schon angesprochen haben. Bis dahin, bleibt gesund und
nur der HSV.